Guten Morgen zusammen. Ich wollte schon immer sagen, hallo nach oben und dann erklären, falls Gäste da sind, dass es nicht jetzt Verbindung mit Jenseits, sondern wir haben noch einen Übertragungsraum oben. Manchmal wird es gesagt, aber manchmal nicht. Und ich höre immer wieder von Leuten, die zu uns anfangen zu kommen und sagen, hey, was seid ihr für Gemeinde? Plötzlich wie auf so, zack, auf ein unsichtbares Zeichen stehen Kinder auf und verschwinden. Ja, also, für uns, die hier seit Jahren dabei sind, wir wissen Bescheid oder die, die Kinder haben, nach welchem Lied, wer geht wohin und so. Aber wenn jemand zum ersten Mal dabei ist, der staunt nur, dass hier irgendwie wird gesteuert von unsichtbaren Mächten. Ja. Und deswegen auch Hallo nach oben, falls jemand im Übertragungsraum ist. Ja, ich möchte heute ein paar Worte sagen zu Versen, die mich im Sommer sehr beschäftigt haben. Wir waren auf einer Freizeit und da habe ich dazu dann auch gepredigt, aber es war ein bisschen in einem anderen Zusammenhang. Und ja, so wie halt so oft ist, man liest die Bibel und denkt, na ja, ist ja klar, das ist ein bekannter Text und so. Und irgendwann einmal denkst du, wow, also es geht einem auf. Und so war das auch mit den Sprüchen, Kapitel 3, Vers, jetzt muss ich schauen, dass ich was sehe. Manchmal ohne Brille geht es sogar fast besser. Ich werde erwachsener. Also Verse 5 und 6, Kapitel 3 von den Sprüchen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Herr, öffne unsere Herzen und Ohren für dein Wort. Amen. Diese Aussage hat der Salomon gemacht für junge Menschen, aber ich finde, es gilt auch für uns heute, für Lebenserfahrene, für alte Hasen oder Christen unter uns, ist genauso aktuell. Und dieses, so wie es jetzt so direkt einsteigt, verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen. Ja? Habe ich mich dann gefragt, auf was kann ich mich denn sonst noch verlassen? Oder wo tue ich das? Ja, und habe so überlegt, habe meine Söhne gefragt, worauf kann man sich verlassen? Dann hat jeder gesagt, ah ja, auf den kannst du auf gar keinen Fall verlassen. Also wenn der sagt, der kommt dann und dann wird immer später. Oder wenn der sagt, der macht's in der Küche was, dann kann sicher sein, passiert nichts. Ja, oder dann erzählte einer unserer Söhne und sagte, als wir klein waren, da habe ich gemerkt, Mensch, also sind die Zeiten vergangen. Wir konnten sicher sein, wenn wir nach Hause kommen, dann steht ein leckeres Essen zubereitet von Mama, weil sie halt mit dem Kleinsten zu Hause war. Und der Kleinste macht jetzt halt die Erfahrung, er kommt nach Hause und dann muss er schauen, ob es irgendwas da ist. Ja. Meistens haben wir immer genug. Also muss keiner fürchten, dass die Kinder da irgendwie unterversorgt sind. Aber diese Aussage, man kann sich verlassen, kommst nach Hause und da steht leckeres, frisches, zubereitetes Mittagessen mit Salat, mit Beilage, mit sogar auch Fleisch oder Fisch und je nachdem. Ja. Und so denke ich mir, wollte der Salomon auch unser Blick ausrichten und sagen, verlass dich auf den Herrn und nicht nur einfach so, sondern vom ganzen Herzen. Und wenn man sich fragt, was Herz so für die orientalischen Menschen bedeutet, das ist ja Zentrum vom Denken, Fühlen, Wahrnehmen, von allem, was eigentlich einen Menschen ausmacht. Im Grunde konnte man sagen, mit allen Haut und Haaren und allem drumherum musste man sich auf Gott verlassen lernen. Aber es ist nicht immer so einfach, wie es vielleicht so scheint. Zum Schluss der Predigt oder als nächstes Lied habe ich mir gewünscht, also ich war mal so frei und habe mich gewandt an den Lobpreisteam und habe gesagt, da hätte ich gern ein Lied, falls es bekannt ist, und es war bekannt zum Glück, von Jörg Swoboda und Theo Lehmann. Die haben das Lied, ich glaube, 84 geschrieben. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Und da kommt dann auch der Vers, und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Das haben die geschrieben in der damaligen DDR. Also ich komme selber aus Sowjetunion, habe sozialistisch-atheistische Erziehung in der Schule genießen dürfen, vom 1. bis zur 9. Klasse, von früh 8 bis 14 Uhr oder 15 Uhr. Und danach wurde zu Hause mein Verstand ein bisschen zurechtgerückt von Großeltern, dass es auch Gott gibt. dass es nicht alles, was die Partei sagt, ist richtig, sondern es gibt auch andere Ansichten. Und als unsere Lehrerin sagte, an Gott glauben nur Alte und Verrückte, wusste ich, okay, meine Oma ist alt, Opa ist auch alt, aber verrückt waren sie auf gar keinen Fall. Und ich lebte in so einer Spannung. Auf der einen Seite sagt mir eine sympathische Lehrerin, die was beibringen will uns fürs Leben, es gibt keinen Gott. Und dann eine Oma, der ich sowieso nie gleichgültig sein kann, sagt, es gibt einen Gott. Und dann höre ich, als wir nach Deutschland kamen, dieses Lied von den zwei Leuten, dass die dann sagen, die Mächtigen kommen und gehen. Ja, das Mauerfall war noch nicht einmal in Sicht. Und die haben dann schon so ein, sage ich mal, prophetisches Lied geschrieben. Und ich habe mal in diesen Räumen vor über 20, 30, 40 Jahren einen Diakon kennengelernt von der Bayerischen Landeskirche. Der war hier Jugendwart damals, Dietmar Frey heißt er. Und ist jetzt in der Nähe von Nürnberg. Und der sagte mir, als die Mauer gefallen ist, sagte er, weißt du, Eduard, ich muss mich schämen. Ich habe einen Glaubensbruder, der war viel älter, begleitet vor Jahren. Und der, sein Gebet war immer, also die haben Bibelstunden gehalten, einmal in der Woche. Und sein Gebet war immer, Allmächtiger, lass doch die Mauer fallen. Und der als junger Christ dachte ich, ach, die Mauer ist doch so stabil, so fest gebaut, die wird ja Jahrhunderte vielleicht noch nicht. Also es hat alles danach ausgesehen, politisch, vernunftmäßig und sonst wie. Die Mauer bleibt noch lange stehen. Und plötzlich auf einmal überschlagen sich die Ereignisse, kommt Gorbatschow an die Macht, gibt es Annäherungen, Verbindungen, irgendwelche Verträge, Vereinbarungen und plötzlich gehen Leute auf die Straßen und das, was so standfest ausgesehen hat, zerfällt. Und er sagt, der muss sich im Nachhinein schämen und sich innerlich entschuldigen beim Bruder, der zwar das nicht mehr erlebt hat, aber das war sein Gebet, dass Gott das, was die Leute trennt, zerstört und Vereinigung schenkt. Und da habe ich dann auch mich gefragt, Vernunft, ja, oder Verstand, bin ich überhaupt mächtig, über meinen Verstand irgendwie zu sagen, ja, heute bin ich vernünftig, aber lass mich mal schlecht schlafen oder irgendwie ein paar schlechtere Nachrichten kommen. Auf dem Weg heute zur Predigt, ja, meine Frau saß am Steuer, die fährt ganz fein, also das haben schon viele, auch andere Leute bestätigt. Und plötzlich fährt sie einem BMW hinterher, der eindeutig zu langsam ist und berghoch. Also, und ich denke nur, gib doch Gas. Also ich dachte schon, und dann innerlich langsam wurde ich dann wacher und wacher. Und dann sagt sie, hast noch was vor heute? Und dann habe ich gemerkt, Mensch, wie schnell bin ich aus der Verfassung zu bringen, wie schnell bin ich mit meinem Verstand, mit meiner Vernunft am Ende. Aber hier, Salomo sagt uns, wir sollen uns nicht auf der, also das, man sagt ja pädagogisch, man soll gute Beispiele geben, ja, also positive und nicht negative. Und der Salomo sagt, ein positiven Beispiel. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen mit allem, was dich als Menschen ausmacht. Und verlass dich ja nicht auf deinen Verstand. Also eigentlich, vor ein paar Wochen waren wir, oder ich wurde auch für mich überraschenderweise in einen Workshop reingestellt. Ich bin ein einfacher Angestellter, Arbeiter, Schichten arbeite ich und finde es angenehm. Beim Arbeiten kann ich mein Hirn einschalten, wenn ich rausgehe, dann die Sorgen in den Betrieb lassen. Und und auf einmal wollten sie meine Meinung wissen. Da wusste ich nicht, wollten sie nicht, dass ich alleine dann unten arbeite, während die bisschen höhergestellten sich irgendwas ausdenken. Aber die wollten tatsächlich zu manchen Sachen meine Meinung hören. Und ich war dann überrascht, dass sie sich das auch angehört haben und manche Sachen sogar auch umgesetzt haben. Klar verstehe ich es, die Stückzahl muss dann größer werden und so Umsatz steigern und ein bisschen effizienter werden. Das war mir alles klar, aber so vom Verstand, Vernunft her, wie und was soll man und kann man da ein bisschen besser machen. Ne? Und da haben wir dann auch überlegt in so einem Workshop, wie und was vernünftige Sachen, wie sind anzugehen. Und das, was einem vielleicht nicht so erschienen ist, dass man das bei der Seite geschoben hat. Ja? Und dann habe ich dann auch gehört, dass viele Menschen haben bestimmten Sachen jahrzehntelang so gemacht, wie sie es gemacht haben. Ne? Ich habe mal bei meinen Landsleuten ist das üblich, dass man sehr viel zum Beispiel so Tomaten im Sommer anbaut Und dann so August gibt es dann halt Berge von Tomaten, dann wird es ja so Ketchup oder so, so Tomatensachen eingemacht. Und ich war mal zu Besuch bei einer Dame und die stand dann da, also hatte vielleicht so Potich von, sagen wir mal, 80 Liter. Und dann hat sie so verschiedene Gläser mit 200 Gramm, 250 Gramm mit so Schöpflöffel abgefüllt. Und ich dachte, okay, in Kasachstan, da gab es ja nur einen Schöpflöffel und bestimmte Gläser. Und dann sitze ich da und trinke meinen Tee und frage, hinter dir steht doch so eine Riesenkelle mit 2 Liter. Wenn man die vielleicht so nimmt und dann ausschüttet, dann macht die Frau das tatsächlich. Sage ich, wie viele Jahrzehnte hast du jetzt immer wieder nur Schöpflöffel verwendet? Die hat natürlich geschimpft, hat gesagt, halt die Klappe, sonst nehme ich dir den Tee weg. Weil der wurde es bewusst, wie viel unnötige Bewegung sie ihr Leben lang getan hat. Und ich hätte ja sagen können, hey, ich bin super gut. Ja. Ich meine, ich habe das nie als Aufgabe sowas erledigt. Aber die musste schauen, dass da die Spezien alles reinkommt, dass das schmeckt nach irgendwas, dass das dann sicher abgeschlossen ist, wo man es einlagert und. Aber ich habe nur einen Augenblick so reingeschaut und dachte, es ist schon kompliziert. Und ich denke, genauso meint der Salomon hier mit uns, dass wir nicht unbedingt unnötige Umwege gehen und uns auf das verlassen, worauf gar kein Verlass ist, nämlich unser Verstand. Klar, unser Verstand brauchen wir auch. Man sagt ja, früher im Mittelalter war nur der Glaube. Ja, was die Kirche sagt, das hat gepasst. Man durfte es nicht anzweifeln. Ja. Und dann in der Aufklärung war Glaube und Verstand. Und jetzt in der Postmoderne gibt es ja nur noch Verstand. Ja, das, was man verstehen kann. Der Glaube ist eigentlich völlig überflüssig. Bei mir auf der Arbeit wiederum, also früher war es ein bisschen lustiger, da kamen immer wieder Studenten, aber jetzt kommen die irgendwie, werden nicht zu uns durchgelassen. Wir müssen uns, sage ich mal, mit den neuen nur Leuten auseinandersetzen. Kommt einer und fragt, glaubst du an Gott? Glaubst du an Gott? Fragt so jeden durch. Und ich wusste, jetzt kommt er zu mir. Und dann sagt er, und zwei anderen haben gesagt, nee, glauben wir nicht. Und dann fragt er mich, sage ich, nein. Die anderen drehen sich rum, weil die wussten ja, dass ich für Weihnachten einstehe, Weihnachtsgeld und sage, ist doch gut. Und drehen sie, hä, Eduard, wieso, wie? Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht an Gott, sondern ich weiß, dass es ihn gibt. Das ist, ja, weil ich meine, an Weihnachtsmann glauben, an Osterhasen glauben, wenn ein Kind ein bisschen größer wird und versteht, es gibt keinen Osterhase. Ja, irgendwie geht ja auch ein bisschen der Glaube kaputt. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel auch Kinder oder Jugendlichen, die nur glauben oder in diesem kindlichen Glauben stecken bleiben, dass es auch deswegen vielleicht der Glaube sich nicht weiterentwickelt, dass es nicht zum Wissen wird. Also ich kann nicht sagen, ich glaube, ich liebe meine Frau oder ich glaube, wir haben 4 Kinder. Ja, weil wenn jemand mich fragt, habt ihr Kinder, sage ich, ja, wie viele? Ich glaube 4. Ja, dann wir als Ehepaar oder nur ich oder wie, ja, dann kommen plötzlich viele Fragen. Und wenn ich aber weiß, dann sage ich, wir haben 4 Kinder. Oder, und dieses Glauben wird zum Wissen nur, wenn man mit Gott was erlebt. Und von so einem Erlebnis möchte ich auch jetzt erzählen, dass ein von mir sehr geschätzter Mann, der war früher in 70er, 80er Jahren ein Bibelschmuggler, gerade sozialistische Zeiten, Grenzen sind zu, man kriegt keine Bibeln durch, weder in Ostblockländern. Und er hatte bestimmte Schulungen besucht, wie man Wohnwegen umgebaut hat mit Doppelböden und. Die mussten dann Adressen auswendig lernen, wo sie zu welcher Zeit wie viele Bücher hinterlassen. Und so fuhr er auch mal nach Rumänien. Manchmal wurden sie verraten, wurden sie verhaftet oder man fand plötzlich Bibeln in rumänischer Sprache zum Beispiel an der rumänischen Grenze. Aber weil es westdeutsche Leute waren, die durften dann nicht länger als, glaube ich, 70 Stunden oder 72 verhaftet oder nicht einmal verhaftet, sondern aufgehalten werden. Und das alles durchzustehen, es hat ihm was auch ein bisschen Kraft gekostet. Ja? So und plötzlich geht die Grenze auf. Es wird möglich, jetzt Leute zu treffen, von denen er nur geahnt hat, dass es gibt, wo er die Bücher übergeben hat, irgendwo in Heuhaufen versteckt. So, jetzt haben die Kontakt geknüpft und dann vergingen 10 Jahre oder 15 Jahre. Das heißt, das war etwa vor 2003 oder vor 2006. Der macht sich wieder vor, nach Rumänien zu fahren, diese Leute, das war Pfingstgemeinde, zu besuchen. Und der kriegt keinen Schlaf. Ein Monat vor der Abreise, er kann nicht einschlafen. Er liest in der Bibel eine Sache und sieht da Widerspruch. Nach 30, 35 Jahren, sage ich mal, tiefen Glauben, sieht er zum ersten Mal Widerspruch, wo es schwarz auf weiß steht. Und der kann nicht einschlafen. Der denkt, na, das kann doch nicht wahr sein. Er hat überlegt. Und irgendwann einmal war er sowas von müde, hat er gesagt, lieber Gott, ich verzweifle an meinem Verstand. Wenn es dein Wille ist, kannst du mir bitte erklären. Wenn nicht, dann lass ich möchte einfach mal in Ruhe das abschließen. Und er legt sich schlafen und dann spricht er mit einem russischsprachigen Menschen und das war am Sonntag und hin und her und dann wird es ihm plötzlich, geht die Sonne auf, ja, und er ist ja so glücklich, schläft dann die Woche vor der Abfahrt durch, packt seine Sachen, nimmt die Leute, fahren hin, treffen sich und dann sieht er, die meisten freuen sich über deren Zusammentreffen, aber ein älterer Bruder, das war Pfingstgemeinde, wie ich schon sagte, sitzt auf der Seite, einer von den Ältesten und ist sehr traurig in den Augen. Und der Bruder Hermann, so hieß der Mann, oder heißt immer noch, geht auf ihn zu und sagt, hey, Bruder, sowieso, du hast sehr traurige Augen, warum? Und dann sagt er, weißt du, Hermann, ich war jahrzehntelang in Gefahr. Ich habe verzichtet auf Freiheit, war mehrmals eingesperrt, musste Kälte, Hunger, sonstige Ängste durchstehen, viele Entbehrungen auf mich zunehmen, alles wegen dem Glauben an den lieben Gott, dass wir die Bibeln, die ihr uns aus dem Westen durchgeschmuggelt habt, haben wir die zerrissen, nicht um sie kaputt zu machen, sondern aufzuteilen und dass jeder mal ein Stück der Bibel bekommen hat, um daraus Trostworte zu lesen. Und jetzt lese ich, und das, was die Securitate, also so hieß die Polizei oder Security damals bei denen, die haben es nicht fertig gebracht, meinen Glauben irgendwie zu zerstören. Aber jetzt lese ich in der Bibel, die mir jahrzehntelang Trost war, Widersprüche. Und dann sagt er, ja, was denn? Wo? Die Bibel erklärt sich doch von allein. Du sagst doch selber, die hat dich getröstet, auch in Gefängnissen. Du hast gebetet und dir immer wieder die Worte der Bibel in Erinnerung gerufen. Und dann sagt er, ja, aber Buch Hiob macht mir zu schaffen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal das auch gelesen hat. Wenn man anfängt lesen, also am ersten Kapitel, dann wird der Hiob vorgestellt, was er so alles hat. 7 Söhne und 3 Töchter. Und, und das Buch endet dann mit den Worten, ja, und er fand Gnade bei Gott und seiner Verwandtschaft. Jeder gab ihm dann Ring, Goldmünzen, Goldstück und. Und er bekam alles doppelt, was er früher hatte. Und wenn man das vergleicht, ja, wenn es dann zum Beispiel 7000 Stiere waren, ja, dann wurden es 14. Alles, nur die Kinder kriegt er die gleiche Menge. Und dann sitzt der Bruder da und sagt, ich weiß nicht, wohin jetzt mit diesem Wissen. Ja, oder muss ich das, warum wurde ich überhaupt darauf aufmerksam? Warum quält mich das jetzt? Ja? So ein Älterer. Und der sagt, die Securitate zum Beispiel, sagt er, zum Glück haben die Kommunisten damals nicht gewusst, dass das ein Widerspruch ist. Und dieser Bruder Hermann sagt, weißt du, ich konnte einen Monat lang wegen diesen Versen nicht schlafen. Bis wann, was war denn passiert? Sagt er, bis der liebe Gott mir das eröffnet hat. Ja, wie denn? Jetzt könnte ich sagen, okay, als Hausaufgabe vielleicht. Ne? Ich meinte, ich habe schon mal über diese paar Sachen mal entweder was angedeutet, aber das ist lange her. Hat irgendjemand irgendeine Idee? Ja, Heike. Ja. Genau. In der Auferstehung werden die gleichen Kinder, die gestorben sind, umgekommen sind, und die er später bekommen hat, also die auch die 3 Töchter, mit denen mit Namen genannt. Das heißt, uns begegnet jetzt Wort Gottes mit, auf, also das Thema, wo ich zum ersten Mal über das gesprochen habe, das war ja Zeit, ja, also Zeit in der Zeit, wo wir leben, und Zeit in der Ewigkeit, gibt es keine Zeit. Also, und das überschneidet sich, dass wir als Menschen leben jetzt hier und jetzt auf Erden, aber dass das dann auch für die Zukunft, wo es keine Zeit mehr gibt, das auch diese Auswirkung hat. Und deswegen werden wir unseren Verstand nun nehmen und es einschränken auf das, was wir verstehen. Dann ist ja klar, deswegen heißt es ja, und Gnade oder der höher ist als menschlicher Verstand. Ja, das, wir können unser Verstand mit Gottes Liebe oder Gnade und Barmherzigkeit gar nicht messen lassen. Und aus diesem Grund sagt ja auch der Salomon hier, verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, weil mein Verstand ist ja eingeschränkt, so wie die Decke, ja, weiter sehe ich es nicht. Wie oft kann man dann erschrecken und sagen, oh, jetzt sehen wir keine Sonne, jetzt ist es sehr, sehr, sehr trüb, sehr, sehr grau. Aber die Sonne hört nicht auf, irgendwo zu scheinen. Es hört nicht auf, irgendwo Wärme auszustrahlen. Auch wenn es nur jetzt so hell ist. Wir wissen, über den Wolken, da ist die Sonne. Und wenn ich vielleicht mal auch in meinem Leben durch so grauere Zeiten gehe, da kann ich ja mich darauf verlassen, dass Gott mich da durchträgt. Dass ich mich auf ihn verlassen kann. Ich habe neulich auf der Arbeit auch jemanden gefragt, was ist denn das Zuverlässigste? Und er hat gesagt, naja, oder das, was immer vorhanden ist, das ist die Veränderung. Also es ändert sich immer was. Ja? Politische Lage, neue Koalitionen, neue Regierungen. Wir denken, machen uns bestimmte Sachen im Kopf, was gut und richtig ist. Und plötzlich weißt du dann nicht, wo ist vorne, wo ist hinten, worauf ist noch sich zu verlassen oder nicht. Manchmal höre ich mir gerne Vorträge an über verschiedene Themen oder von verschiedenen Leuten. Ich habe neulich mein Tablet so aufgeschlagen und der Vortrag war auf Russisch, gerade zum Thema in Britannien, also Königin, König und Demokratie. Und diese Person, die das vorgetragen hat, hat auch ein bisschen was Kritisches gegenüber dem Westen erzählt, weil es auf Russisch war, und gegenüber Baltikum. Und wer weiß, dass meine Frau aus Riga ist, ja, der weiß, kann sich vorstellen, dass sie diesen Mann nicht mag. Ja. Und ab und zu mal höre ich das, wenn sie nicht in der Nähe ist. Und plötzlich kommt sie ins Schlafzimmer rein und sagt, diesen Mann will ich nicht in unserem Schlafzimmer haben. Ich denke, zack, schnell ausgeschaltet, bevor ich hier noch eine zweite Front eröffne, schnell ausmachen, zur Seite weggetan, denke ich, okay, ja. Und ich habe verstanden, ich muss jetzt schweigen und... Warum? Weil bei ihr war alles, sage ich mal, so, ja, sie konnte ihn halt nicht leiden, das verstehe ich auch, ja, aber ich wollte erklären, um was es geht. Es geht gar nicht um Baltikum, Russland oder Westen, sondern es ging allgemein. König, Demokratie, wie ist das bei den Briten auf der Insel, alles so. Ich meine, ich kann halt kein Englisch, sonst hätte ich gerne auf Englisch sowas angehört von jemand anderem, kompetenteren, ja, aber... musste ich mich sozusagen darauf verlassen. Und dann wusste ich, oh, jetzt mache ich es aus. Und sogar mein Verstand hat gesagt, hier, bitte nicht weiter, ja, dann machen wir zu. Also mit dem Verlassen sich auf Gott, ist das gerade so in Zeiten, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Gerade so wie im Sozialismus, die Grenzen waren zu. Es könnte gar keine Entwicklung nach vorne geben. Ja? Und ich denke, das Gleiche oder Ähnliches erleben vielleicht Menschen oder Christen auch in Nordkorea. Ja, wenn wir sagen, okay, wir haben freie Welt, wir können ja uns entscheiden, am Sonntagvormittag zum Gottesdienst zu kommen oder nicht. Die haben da keine große Freiheit. Und dennoch erleben sie viel Trost und Gottes Durchtragen. Ein freier Prediger aus Rumänien, der hatte mal berichtet, dass die im Gefängnis saßen wegen dem Glauben direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, weil da wurden alle Kirchenoberhäupter einkassiert. Und er sagte, es saßen in einer Zelle christliche Orthodoxen, also nicht russisch, sondern rumänisch Orthodoxen, Lutheraner, Katholiken, Baptisten, Pfingstler. Ich denke, es wären auch Charismatiker dabei, aber es waren damals noch keine Charismatiker so in dem Sinne in Rumänien unterwegs. Und dann sagte er uns, es waren sogar auch Zeugen Jehovas. Und wir haben ein Abendmahl gefeiert mit irgendetwas, was an Tee erinnert hat. Und als Leibbrot haben die genommen so einen Teig, der eher nass war, als es zu Brot war. Ja, und dann haben sie miteinander das gefeiert. Und er sagte, es war das innigste Abendmahlfeier, die er je erlebt hat. Ja, danach in keiner Kirche, in keiner Gemeinschaft, in keiner Gesellschaft hat er jemals sowas erlebt, wo Gott so nahe war und dass die alle gleich waren. Ja, weil in Bedrängnis, wo du denkst, du kommst nicht weiter, dass dann auch der liebe Gott kommt und einen tröst. Wir haben jede Menge Beispiele, auch beim Paulus und vielen anderen, auch im Neuen Testament. bevor wir dann am Ende der Predigt oder nach der Predigt dann das Lied hören, wollte ich noch den Satz sagen, dass diese Aufgabe, sich auf Gott zu verlassen, ist und bleibt unsere lebenslange Aufgabe für jeden Christen. Ob wir jetzt jung im Glauben sind oder alt, ob wir vielleicht noch dabei sind, Christen zu werden, das betrifft jeden, nicht nur einen jungen Menschen am Anfang seines Weges, sondern auch als vielleicht lebenserfahrener Christ, immer wieder zu lernen, dass wir uns auf Gott verlassen können. Und es gibt ja nichts Festeres und es gibt nichts Besseres, als dass wir bei Gott angenommen sind, von ihm beschützt und ja, getröstet werden. Amen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Ich bete noch. Herr Jesus, hab du ganz herzlichen Dank, dass du den Weg auf Golgatha gegangen bist, dass du uns hast vieles wissen lassen, worauf wir uns jetzt verlassen können, auch wenn wir ein Neues Testament durchlesen. Danke dir für Vorbilder und Beispiele im Alten Testament mit Hiob, mit Abraham, die an die Auferstehung geglaubt haben und wo du selbst uns von der Auferstehung berichtest, zwischen den Zeilen. Danke dir, Herr, dass du uns tröstest, dass du uns durch den Alltag bringst. Hilf uns, Herr, in unseren Lebenslagen, sei es im Beruf, im Privaten, in der Nachbarschaft, bei uns in der Gemeinde oder jeden Einzelnen, wo du uns hinstellst. Begleite und bewahre uns. Schenk uns, dass wir in diesem Leben jetzt schon unsere Blicke ausrichten auf Jenseits, dass wir uns nicht hier nur verhaften, sondern dass wir ja auf die Ewigkeit auch hinschauen. Und danke dir für deinen Trost an diesem Tag und ja, begleite uns durch die kommende Woche. Amen.